Guten Morgen und Dank an das Musikteam für das Lied, das super zum Predigttext und zur Predigt auch passt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vielleicht das Wort Liebe bei Google eingegeben habt. Ich habe das jetzt in der Vorbereitung auf die Predigt mal getan und da bekommt man doch recht viele Ergebnisse. Fängt an mit der ARD-Serie Sturm der Liebe, geht über Beziehungstipps bis hin zu Horoskopen, die dann behaupten zu wissen, welche Sternzeichen 2019 kein Glück in der Liebe haben würden. Ja, eigentlich schade, dass nur solche Ergebnisse kommen. Nichts mit Gott ist die Liebe oder so. Liebe ist ja ein bisschen Allerweltsbegriff geworden. Er wird für vieles verwendet. Der eine, der liebt seine Frau, der andere liebt seinen Hund. Die einen, die lieben die Natur, die anderen lieben Nutella. Irgendwie lieben die Menschen viele verschiedene Dinge. Und in der Predigt heute, da geht es auch um Liebe, und zwar um unsere Liebe zum Nächsten und auch unsere Liebe zu Gott. Und es geht auch darum, wie drückt sich denn diese Liebe aus. Ich möchte mit euch den Text lesen aus Römer 13, die Verse 8 bis 14. Römer 13, die Verse 8 bis 14. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst dann geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil er die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass sie den Begierden verfallt. Ich möchte noch mal beten und ihr dürft gern dazu sitzen bleiben. Danke, Herr Jesus, dass wir in dein Wort lesen können, dass wir dein Wort haben, dass du zu uns reden willst durch dein Wort. Und Herr, ich bitte dich, dass ich meiner Predigt doch auch deinem Wort nicht im Weg stehe, sondern dass du mich gebrauchen kannst, um zu meinen Geschwistern, auch zu mir selbst zu reden. Amen. Predigt hat heute zwei Punkte. Einmal Liebe zum Nächsten und Liebe zu Gott. Die Liebe zum Nächsten. Im Vers 8, da heißt es ja, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Und diese Stoßrichtung dieses ganzen Abschnitts, die geht natürlich klar in Richtung Liebe. Und dass wir es schuldig sind, oder anders ausgedrückt, dass wir dazu verpflichtet sind, den anderen zu lieben. Aber gerade der erste Teil von Vers 8, der hat uns auch noch was anderes zu sagen. Wir sollen nämlich niemand etwas schuldig sein. Nach Vers 7, den wir letztes Mal gehört haben, letzten Sonntag, da sollen wir weder Steuerschulden haben, noch Zollschulden. Wir sollen niemandem die Ehre oder den Respekt verweigern, dem Ehre oder Respekt gehört oder zusteht. Aber es drängt sich natürlich auch die Frage auf, wie ist denn das mit Geldschulden? Darf ein Christ Schulden machen? Ich möchte jetzt heute das kurz anreißen, könnte man wahrscheinlich eine ganze Predigt drüber halten, aber einfach weil sich die Frage da aufdrängt, wenn man das liest, möchte ich da zumindest mal kurz drauf eingehen. Darf ein Christ Schulden machen? Es gibt in der Christenheit unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen, die sagen, unter keinen Umständen. Ich habe was gelesen, einen Artikel von Wolfgang Bühne, wo er den Spurgeon zitiert. Und Spurgeon war völlig gegen Schuldenmachen. Er hat gesagt, er hasst das Schuldenmachen so sehr wie Luther den Papst. Also er war völlig dagegen, dass man irgendwie auch nur Schulden macht. Andere, die sehen einen gewissen Spielraum beim Schuldenmachen. Manche, die machen sich vielleicht auch einfach gar keine Gedanken drüber. Und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann kommen wir in unserem Leben gar nicht drum rum, gewisse Schulden zu machen. Es gibt bestimmte Kosten, die fallen monatlich oder jährlich an, zum Beispiel unsere Stromrechnung. Der Energieversorger bucht, soweit ich weiß, bei uns in der Mitte des Monats bucht er die Stromkosten für den laufenden Monat ab. Aber da habe ich ja schon die Hälfte vom Monat Strom verbraucht. Also mache ich eigentlich in der ersten Hälfte des Monats mache ich Schulden, dadurch, dass ich diesen Abschlag eben erst in der Mitte des Monats zahle. Also da bin ich gewisserweise was schuldig. Oder wenn ich was auf Rechnung kaufe, dann bekomme ich die Ware und bezahle die Rechnung dann ein paar Tage später. Das sind Schulden, um die wir, denke ich, nicht herumkommen in unserer Welt hier. Und von daher finde ich an dieser Stelle die Übersetzung von Hermann Menge hilfreich, wo er übersetzt, statt seid niemand etwas schuldig, bleibt niemand etwas schuldig. Also als Christen sollten wir unsere Rechnungen pünktlich bezahlen. Das leite ich jetzt daraus ab. Aber wie ist es, wenn ich mir tatsächlich mal Geld leihen muss, um was zu kaufen? Zum Beispiel die wenigsten von uns, wenn wir ein Haus bauen wollen, können es die wenigsten von uns aus der Portokasse zahlen oder aus dem Ersparten oder bei einer Eigentumswohnung. Ich denke, in so einem Fall, da ist ja auch ein Gegenwert da. Ich überschreibe dann ja, oder ich nehme eine Hypothek auf, also gehört der Bank mein Haus, bis ich der Bank eben das Geld für das Haus, in dem ich wohne, alles abbezahlt habe. Von daher ist da ein Gegenwert da. Ich mache nicht einfach Schulden, ohne was dem anderen dafür zu geben. Da denke ich, das muss natürlich jeder für sich selber auch prüfen. Ich sage jetzt nicht, kauft euch alle ein Haus oder eine Eigentumswohnung. Das ist nicht meine Aussage, sondern das muss natürlich jeder auch vor sich selber und vom Herrn vor allem prüfen. Kann ich das verantworten, diese Schulden auf mich zu nehmen, um ein Haus zu bauen, eine Eigentumswohnung zu kaufen, je nachdem. Ich denke, bei Konsumartikeln, da wird es dann schon deutlicher. Ich würde jedem, und zwar nicht nur Christen, würde ich davon abraten, für einen neuen Fernseher oder ein neues Handy oder eine Urlaubsreise oder irgendwas anderes, was jetzt nicht wirklich lebensnotwendig ist, einen Kredit aufzunehmen. Das meinen andere natürlich anders. Unsere ganze Wirtschaft ist darauf aufgebaut, heute kaufen, in 100 Tagen bezahlen, 0% Finanzierung kriegt man schon im Baumarkt. Aber ich würde jedem davon abraten, das zu tun. Nicht-Christen würde ich sagen, es ist schlicht und ergreifend dumm, das zu tun, weil man einfach Gefahr läuft, sich zu überschulden. 2017 gab es in Deutschland 6,9 Millionen Menschen, die überschuldet waren. 6,9 Millionen Menschen bei 80 Millionen Einwohnern. Könnt ihr euch im Kopf ausrechnen, wie viel Prozent das sind? Ich kann es nicht. Aber diese 6,9 Millionen Menschen, die nehmen dauerhaft weniger ein, als sie ausgeben. Das ist Überschuldung. Und es kommt mit davon, dass wir haben wollen und erst später bezahlen oder am besten gar nicht bezahlen. Und Christen gegenüber würde ich sagen, es ist nicht nur dumm für Konsumartikel, Schulden aufzunehmen, sondern es kann dazu auch noch Sünde sein. Als Christen sind wir zuallererst mal von unserem Herrn abhängig. Und letztlich sollten wir alles von ihm erwarten, ihn um Dinge bitten und mit ihm Dinge besprechen, ob wir die uns zulegen sollen oder nicht. Und jetzt glaube ich nicht, dass jemand guten Gewissens Gott um einen neuen 43-Zoll-Fernseher bitten kann. Also so ein Gebet, Herr Jesus, bitte schenkt mir doch einen neuen Fernseher mit Ultra HD und 108 cm Bilddiagonale. Amen. Es klingt ein bisschen egoistisch. Vielleicht gebt ihr mir recht, ich weiß es nicht. Aber ich könnte sowas, glaube ich, nicht über die Lippen bringen, ihn um sowas zu bitten. Und weil ich das nicht über die Lippen bringe, sage ich jetzt, so denken manche, ja, da kaufe ich mir es einfach, ohne den Herrn zu fragen. Weil ich ihn nicht darum bitten kann, kaufe ich mir es einfach selber, ist ja mein Geld, oder wenn ich es nicht habe, dann finanziere ich es halt. Und ich glaube, dass da dahinter einfach die Habsucht steckt, die wir im Herzen tragen, und vor der Habsucht warnt uns aber das Neue Testament ganz ausdrücklich. In Kolosser 3, Vers 5, einer der krassesten Verse: So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Die Habsucht, die Götzendienst ist. Wie schon gesagt, zu dem Thema könnte man sicherlich eine eigene Predigt halten über Habsucht und Umgang des Christen mit Geld. Ich wollte hier nur es kurz anreißen. Die Predigt verschiebt man auch von anders. Mir ist jetzt einfach wichtig zu zeigen, wir Christen sollten uns vom Schuldenmachen grundsätzlich hüten. Das ist nichts, was wir leichtfertig auf uns nehmen sollten. Und wir sollten, denke ich, auch nicht als Schuldenmacher bekannt sein in dieser Welt. Das wäre kein gutes Zeugnis. Aber eine Schuld, die wir nie abbezahlen können, das ist die Liebe. Und um die geht es jetzt auch in Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Bei der Liebe können wir nie sagen, jetzt habe ich genug geliebt. Da bleiben wir immer in der Schuld. Und wenn man wieder mal das Internet bemühen möchte und danach Liebe ist, sucht, findet man teils romantische, teils etwas hintergründige, teils witzige, teils flache, teils furchtbar kitschige Definitionen von Liebe. Und als ich mir das so teilweise durchgelesen habe, da war ich dann einfach so froh, dass ich nicht darauf angewiesen bin, mir die Definition von Liebe von irgendwelchen Dichtern, Denkern oder Bloggern zu suchen, sondern dass ich direkt im Wort Gottes nachlesen kann, in der Bibel nachlesen kann, wie Gott, der Erfinder der Liebe, Liebe definiert. Und da steht es hier in unserem Text: Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Dem anderen nichts Böses tun, beziehungsweise ihm das tun, was im Gesetz gefordert wird, so nüchtern definiert die Bibel hier einfach mal die Liebe. Jeder von uns weiß, in 1. Korinther 13 wird es noch viel ausführlicher und ja, vielleicht auch etwas poetischer ausgedrückt. Da heißt es in 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und das ist eine Definition, die sicherlich weit darüber hinausgeht, was die meisten Menschen unter Liebe verstehen. Und genau diese Liebe ist auch die Liebe, die uns unser Herr Jesus vorgelebt hat. Er war und er ist die Liebe in Person. Und eben deshalb, weil Jesus die Liebe in Person ist, deshalb konnte er in Matthäus 17, Vers 5 sagen: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und die Liebe, so haben wir es vorher in Römer 13, Vers 10 gelesen, ist des Gesetzes Erfüllung. Und in Jesus, der vollkommenen Liebe, ist das Gesetz erfüllt. Und wenn dieser Jesus jetzt in mir lebt, weil ich ihm meine Schuld bekannt habe, weil ich ihn gebeten habe, Herr meines Lebens zu werden und ihm mein Leben übergeben habe, er in mir lebt und ich in ihm, dann gilt dies auch für mich, das Gesetz ist erfüllt in meiner Stellung vor Gott. Da gibt es keine Forderung mehr, die offen bleibt, weil Jesus es vollkommen erfüllt hat und ich in ihm bin. Aber das heißt auch für mich, dass ich jetzt auch dazu fähig gemacht bin, diese Liebe zu leben. Das, was in meiner Stellung vor Gott wahr ist, das darf auch in meinem Zustand, in meinem Leben wahr werden auf dieser Welt. Das Gesetz zeigt den Menschen, wie hoch Gottes Ansprüche sind. Und es zeigt den Menschen auch, wie wenig er sie erfüllen kann. Das Gesetz ist in gewisser Weise wie so ein Thermometer. Ein Thermometer zeigt uns die Temperatur an, aber er nimmt keinen Einfluss auf die Temperatur. Und so zeigt uns das Gesetz auch unseren verdorbenen Zustand, aber es kann nichts an unserem Zustand ändern. Erst durch den Glauben an Jesus wird unser Zustand verändert und das zeigt sich dann auch an unseren Handlungen, an unserem Leben. Wenn in meinem Herzen die Liebe wohnt, dann ist doch eigentlich natürlich, dass diese Liebe nach außen dringt und meine Nächsten erreicht. Und dass ich meinen Nächsten dann so behandle, wie ich gerne von ihm behandelt werden möchte. Beziehungsweise, dass ich ihn so behandle, wie Gott es mir zeigt. Christus in uns macht uns dazu fähig, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die Liebe zu Gott. Natürlich drückt sich meine Liebe zu Gott auch dadurch aus, dass ich meinen Nächsten liebe. Ist ja klar, mein Nächster ist ein Geschöpf Gottes und wenn ich das Geschöpf Gottes ehre und liebe, dann zeige ich ja auch Wertschätzung meinem Schöpfer gegenüber und seinem Schöpfer gegenüber. Aber meine Liebe zu Gott zeigt sich auch so, wie es in den Versen 11 bis 14 hier beschrieben wird. Nämlich dadurch, dass ich im Licht lebe. Geistlich gesehen ist es um uns herum Nacht. Die meisten Menschen in unserem Umfeld, die glauben nicht an Christus. Und vieles, was in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft passiert, das ist vor Gott Sünde. Und in dieser Nacht der Sünde, der Dunkelheit, da leben wir als Christen. Aber wir sollen in dieser Nacht nicht so leben, als ob wir in der Nacht wären, sondern wir sollen leben wie am Tag. So heißt es in Vers 13, lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Nicht das, was die Gesellschaft gut findet, soll uns prägen, sondern das, was Gott gut findet, was er möchte, das soll uns prägen. Und in diesem Sinne, da sollen wir auf eine gute Art und Weise weltfremd sein. Es muss deutlich werden, in uns, da herrscht jemand anderes als in den Menschen um uns her. In Vers 12 heißt es, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Und das bedeutet, es dauert nicht mehr lange, bis dieser große Tag Gottes kommt. Der Tag, an dem Jesus eben nicht mehr in Niedrigkeit da sein wird, so wie es damals in Bethlehem war, wo er als Kind kam, um zu dienen, sondern dort wird er in Herrlichkeit wiederkommen, an diesem großen Tag Gottes, als König und auch als Richter. Und dieser Tag ist nicht mehr weit weg. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Ich muss an die Jahreszeit gerade denken. Wenn wir rausschauen, merken wir, es ist immer noch Winter, auch wenn es die letzten Tage vielleicht ein bisschen wärmer war. Aber es liegt Schnee, ist teilweise glatt. Besonders warm ist es auch nicht gerade. Aber in wenigen Tagen, da ist schon Februar. Und nach dem Februar, das wissen wir, da kommt der März. Und März, das klingt für mich schon wieder so im Märzen der Bauer, die Rösslein anspannt und so weiter. Das klingt schon ein bisschen nach Frühling. Das klingt nach Krokussen, die aus dem Rasen kommen. Das klingt nach den ersten Bienen. Das klingt nach Vogelgezwitscher, für mich zumindest. Und von daher sehe ich, das Ende des Winters ist absehbar. Den Februar, den kriegen wir noch durch. Und dann kommt der März und dann wird es langsam, aber sicher Frühling. Und so ist es auch mit der Weltzeit. Das Ende der Weltzeit ist absehbar. Für Gott sowieso, er weiß, an welchem Tag es mit dieser Welt zu Ende gehen wird. Aber auch für uns verdichten sich diese Zeichen, dass, ja, dass Christi Wiederkunft nicht mehr so weit weg ist. Es dämmert sozusagen. Wir sehen diese Zeichen, von denen Jesus gesprochen hat, sehen wir immer mehr Dinge, ja, die passieren in der Welt, vielleicht an unserem Umfeld. Und gerade deshalb, weil wir sehen, diese Dämmerung bricht langsam, aber sicher an, die Dämmerung des neuen Tages Gottes, gerade deshalb sollen wir jetzt die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anlegen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Weil wir wissen, bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Und ein Mann Gottes, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, der hat mal gesagt, dass er bei Jesu Wiederkunft nicht bei etwas ertappt werden möchte, für das er sich schämen müsste. Wenn Jesus auf einmal wiederkommt, möchte er sich nicht für das schämen, was er gerade tut. Sicherlich ein guter Grundsatz, den man sich merken kann, aber das muss gar nicht unsere erste Motivation sein. Unsere erste Motivation sollte die Liebe zu Jesus sein. Weil ich Jesus liebe, möchte ich im Licht leben. Weil ich Jesus liebe, möchte ich ehrbar leben. Weil ich Jesus liebe, möchte ich der Sünde keinen Raum bieten. Weil ich Jesus liebe, möchte ich meine Zeit und mein Geld nicht in Fress- und Saufgelage investieren. Weil ich Jesus liebe, möchte ich vor der Unzucht fliehen. Weil ich Jesus liebe, möchte ich Neid und Streit keinen Raum in meinem Herzen geben. Das sind alles Dinge, mit denen ich Jesus hier auf diesen letzten Metern unseres Erdenwegs noch zeigen kann, dass ich ihn liebe. Und das sind alles Dinge, die ich im Himmel nicht mehr tun kann. Im Himmel, da kann ich nimmer vor der Unzucht fliehen, weil es keine Unzucht mehr geben wird. Im Himmel muss ich der Sünde, oder kann ich der Sünde nicht mehr widerstehen, weil es keine Sünde mehr geben wird. Und das sind ganz wunderbare Aussichten, finde ich. Wenn wir darüber nachdenken, im Himmel, da gibt es nichts mehr, das uns die Gemeinschaft mit Jesus trüben kann. Und wie oft leiden wir hier auf der Welt noch drunter, dass wir uns so schlecht vor ihm fühlen, irgendwie, weil wir wieder was getan haben, was wir eigentlich nie wieder tun wollten. Und dort im Himmel, da wird es anders sein. Da werden wir uns vollkommen an ihm und in ihm freuen können. Und in dieser vollkommenen Freude wird nichts mehr im Weg stehen. Aber noch sind wir auf der Erde. Und noch können wir uns entscheiden, ob wir sündigen wollen oder nicht. Noch haben wir, ich sage es mal so, die Chance, Jesus zu zeigen, dass wir ihn lieben, indem wir eben nicht die Werke der Finsternis tun, sondern ein ehrbares Leben führen. In Vers 14 heißt es dann, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt nicht für den Leib, oder sorgt für den Leib nicht so, dass er den Begierden verfallt. Den Herrn Jesus anziehen, die Menschen sollen Jesus an uns sehen. Indem wir nicht bei all dem mitmachen, was die Welt so toll findet. Am Anfang der Predigt haben wir ein bisschen uns über die Konsumgesellschaft Gedanken gemacht und darüber, dass wir unseren Konsum nicht durch Schulden machen finanzieren sollten, dass wir uns vor der Habsucht hüten sollten. Und ich denke, gerade dieser Konsumrausch, das ist ein Kennzeichen unserer Gesellschaft. Ein anderes Kennzeichen ist vielleicht der Körperkult. Und da heißt es in Vers 14, sondern sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Gott ist sicherlich nicht leibfeindlich. Da gab es im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder Gruppen, die das behauptet haben. Der Geist ist wichtig, der Leib ist völlig egal, was du mit dem machst, auf das kommt es nicht an. Gott ist nicht so, dass er sagt, der Leib ist völlig egal. Sondern unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und mit diesem Tempel, da sollen wir pfleglich umgehen, das ist wichtig. Aber wir sollen unseren Leib auch nicht vergöttern. Ich sage jetzt mal vielleicht etwas provokant, wenn du mehr Zeit im Fitnessstudio oder mit Sport verbringst als mit deinem Herrn, dann stehst du zumindest mal in der Gefahr, deinen Leib zu deinem Götzen zu machen. Wenn du morgens mehr Zeit im Bad brauchst, als du Zeit für Gott nimmst, dann ist da ein bisschen was ins Ungleichgewicht geraten. Und so könnte man natürlich weitermachen. Wie viel Geld gibst du aus für die neueste Mode und wie viel fürs Reich Gottes? Wie viel Kraft und Aufwand steckst du in eine neue Diät, um sie auszuprobieren und durchzuziehen? Und wie viel Kraft und Aufwand ist ein geregeltes Gebetsleben wert? Ich glaube, das sind schon Fragen, die wir uns ehrlich stellen müssen. Einfach weil wir aufgefordert werden, im Licht zu leben, im Licht dieses kommenden Tages. In 10.000 Jahren wird es ziemlich nebensächlich sein, ob heute Morgen deine Augenbrauen schön gezupft waren. In 10.000 Jahren wird sogar dein schön definierter Bizeps ziemlich nebensächlich sein. In der Ewigkeit erzählen andere Dinge. Und wir sollen in diesem Licht der Ewigkeit leben. Und deshalb lasst uns Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Amen.